Herzlich willkommen zur 11. Folge von Heiter bis Hypochondrisch. Mein Name ist Sebastian Maus.
Mein Name ist Stefan Horn.
Und heute zu Gast haben wir, vielleicht stellt er sich einfach selber vor, bevor ich irgendwie falsche Dinge erzähle.
Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Johannes Weidelich. Ich bin hier Radiologe, / Neuroradiologe im Haus. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du, ich weiß nicht, wir sind beim Du, deswegen glaube ich, bleiben wir auch beim Du.
Gerne, ja.
Stefan und ich kennen unsere Nachnamen gar nicht mehr, glaube ich. Ja, schön, dass du gekommen bist, schön, dass du Zeit hast. Du bist jetzt wie lange bei uns im Haus?
Also ich war ja schon mal, bevor ich jetzt hier das zweite Engagement hatte im Haus, von 2013 bis 2017, bin dann aufgrund meiner Liebe sozusagen nach München ausgewandert, war dann dort 4,5 Jahre und bin jetzt seit 2021 wieder hier im Haus.
Und die Liebe hast du aber mitgenommen,
jawohl,
wieder zurück, oder?
Jawohl. Ein Liebesbeweis, dass sie mit mir nach Tübingen gegangen ist, wo wir jetzt heute wohnen.
Zurück von München nach Tübingen ist natürlich auch ein gewisser Kulturschock.
So ist es, ja. Oder kann es sein, ja.
Genau. Champions League Woche, Bayern oder VfB?
Ganz klar VfB.
Okay, das ist schon mal gut, genau.
Ja. Es waren schwere Zeiten in München. Ja, ich hatte als Abschiedsgeschenk Meisterschalen vom FC Bayern bekommen,
ja,
und Rätseln vom FC Bayern als kleine Erinnerung.
Und wahrscheinlich auch noch Würste von einem großen Wurstfabrikanten in Bayern, oder?
Ja, genau. Exakt.
Gut. Sehr gut. Gut, kommen wir zum Medizinischen. Du bist Radiologe von Haus aus und da hast dich dann weiter spezialisiert auf Neuroradiologie. Okay, was ist Neuroradiologie? Mal für ganz blöde.
Genau, also man hat irgendwann mal beschlossen, dass die Köpfe und Wirbelsäulen zu viel werden offensichtlich oder man es da eine Zusatzspezialisierung braucht, genauso auch wie im Bereich der Kinder. Das heißt, es gibt jetzt sozusagen Schwerpunktsbezeichnungen von den Radiologen nochmal für die Kinderradiologie und für die Neuroradiologie. Neuroradiologie an sich dreht sich vor allem darum, um die neurologischen Erkrankungen, Erkrankungen des Rückenmarks, Erkrankungen des Kopfes und mittlerweile auch nicht nur diagnostisch, sondern auch viel therapeutisch.
Das heißt, ein normaler Radiologe kann keinen Schlaganfall erkennen?
Natürlich kann er das. Wie gesagt, das ist sozusagen noch eine Subspezialisierung, die vielleicht jetzt noch ein bisschen genauer kann, vielleicht. Aber vor allem liegt es daran, dass man sozusagen einfach noch ein bisschen länger das gemacht hat und deswegen eine etwas herausgearbeitete Spezialisierung hat einfach. Ja.
Genau, es geht also bei dir in erster Linie nicht rein um die Röntgenbilder, die, glaube ich, ja jeder von uns so vor Augen hat, ein normaler Röntgenthorax, ich glaube, jeder Laie kennt es, sondern da sind schon speziellere Untersuchungen und eben auch, was du eben angeschnitten hast, therapeutische Möglichkeiten mittlerweile.
Das ist auf jeden Fall so und das ist auch das Schöne, muss ich sagen, also wir sind auch, oft ist es ja so, dass der Radiologe quasi wahrgenommen wird als der Bilder schaut und das ist lange Zeit nicht mehr so. Also es gibt es immer natürlich noch, dass Radiologen konventionell arbeiten, aber gerade bei uns jetzt hier im Haus ist der Schwerpunkt auch ein großer Schwerpunkt auf den interventionellen Verfahren. Das heißt, wir sind nicht mehr nur Diagnostiker, sondern wir sind tatsächlich auch Therapeuten. Und das Schöne hier am Marienhospital ist, dass es sich lange nicht nur jetzt auf die Neuro beschränkt. Die Neuro ist sozusagen nur ein Add-on jetzt geworden noch. Ja, also die Schlaganfallbehandlung, die akute Schlaganfallbehandlung. Wir haben hier eine hohe Expertise in der Lebertherapie. Wir haben eine hohe Expertise in der Therapie, vor allem der PHVK. Das ist das große Steckenpferd des Marienhospitals, lange Zeit gewesen. Und wir behandeln sozusagen Krankheiten von Kopf bis Fuß und immer irgendwo ist ein bisschen die Radiologie dabei, das ist das Schöne.
Ja, merken wir auch, oder Stefan?
Ja.
Du brauchst ihn auch ab und zu.
Ja, unbedingt. Also wir als Infektiologen sind natürlich auf die Fachexpertise der Radiologen extrem angewiesen, gerade weil es ja bei Infektionserkrankungen relativ viele Differentialdiagnosen gibt, wo wir natürlich dann uns freuen, wenn wir auf die Expertise des radiologischen Teams zurückgreifen können. Und das ist ja auch, wie wir es ja schon oft hier gesagt haben, auch immer super, dass man einfach auch viel auf einem kurzen Dienstweg klären kann, indem man einfach dann nachfragt und so. Da sind wir eigentlich echt happy, können wir uns gar nicht beschweren.
Du sagtest eben, ist jetzt nicht dein Fachgebiet, aber nur kurz eben die PAVK sprachst du an für die Laien unter den Zuhörern, die klassische Schaufensterkrankheit, die wir mittlerweile bei uns im Haus sehr gut interventionell behandeln können. Genau, das ist nur Anmerkung der Redaktion. Neuroradiologie. Wenn du jetzt mal deinen Arbeitstag beschreiben müsstest, was ist so deine Haupttätigkeit?
Also wir sind tatsächlich so aufgestellt, dass wir ein Team aus 4 interventionellen Radiologinnen und Radiologen sind. sind tatsächlich, wir sind da sehr modern unterwegs. Wir sind zwei Damen und zwei Herren. Ja, also deswegen sind wir auch sehr froh. Wir sind außerdem ein relativ junges Team. Wir waren bis vor kurzem noch, haben einen Altersschnitt gehabt unter 40. Also das ist auch sowas, wo ich finde, das ist ein schönes Alleinstellungsmerkmal, was wir haben. Und nichtsdestotrotz...
Keine Altersdiskriminierung, bitte.
Nein, das sollte das nicht... ich wollte nur sagen, dass es sozusagen eigentlich noch relativ junge Leute sind, die das machen, und darauf bin ich schon ein bisschen stolz, weil die auch schon in ihren jungen Interventionsjahren, muss man sagen, schon sehr viel Verantwortung auch übernehmen und wie ich finde, das toll machen auch, muss ich sagen. Und gerade weil wir so ein großes Spektrum haben, ist es halt so, dass, du fragtest mich gerade im Ablauf des Tages, wir haben schon viel Notfallgeschäft, muss man sagen. Das heißt, ist alles gar nicht so arg planbar. Ja, in der Regel besprechen wir uns morgens auch einfach, wer Demos macht. Eine Demo wird dann immer zugeteilt. Wir haben relativ viele Demos zu machen. Das ist das Schöne auch in der Radiologie. Man ist interdisziplinär unterwegs. Das ist ein Kern quasi. Oder wir sind ein Kern der Interdisziplinarität, muss man sagen. Wir haben viel Austausch mit allen möglichen Kolleginnen und Kollegen. Und dann sind die Tagesprogramme auf der Angio. Das sind meistens Punkte, die fest eingeplant sind. Das sind meistens Pod-Systeme, die wir implantieren morgens. Dann kommen elektive Eingriffe. Das sind meistens dann so Beine. Ja, also gerade Schaufensterkrankheit therapieren wir dann. Das sind alles solche planbaren Eingriffe. Und dann kommen halt, wie gesagt, so ein Schlaganfall. Zum Beispiel vorher war ich noch bei einem Schlaganfall kurz dabei. Die kündigen sich nicht an, ja. Die kommen dann halt und dann geht's los, ja. Und es muss relativ schnell losgehen und da muss schnell eine Therapie dann erst eine Entscheidung getroffen werden und dann eine Therapie dann erfolgen.
Und was macht man, sage ich mal, wir wissen es natürlich in Anführungszeichen, weil wir ja auch die Demos immer sehen, aber was macht man jetzt, wenn dann als quasi interventioneller Radiologe, wenn ein Schlaganfall kommt? Weil primär ist es ja erstmal so, okay, da ist jetzt irgendein Gefäß zu und da müssen sich die Neurologen ja drum kümmern. Aber so was ist jetzt die Aufgabe quasi vom Neuroradiologen in der Situation? Also was, wenn Sie es mal kurz schildern.
Genau, also die Hauptaufgabe sozusagen ist es, dass wir einmal den Patienten, der, wie Sie ja schon gerade gesagt hatten, der über die Notaufnahme kommt, der hat eine Klinik, das wird meistens von dem Notarzt erkannt, der Notarzt ruft bei uns in der Klinik an, beim Neurologen, ja, der sagt, ja, schick ihn, ja, oder bring ihn, und dann wird zunächst mal eine CT-Diagnostik gemacht, erst wird kurz untersucht, dann die CT-Diagnostik gemacht, das wird von unseren, meistens von Assistentinnen oder Assistenten in der Radiologie gesehen, und dann wird halt gesehen, ist da ein Großgefäßverschluss, haben wir passenden Verschluss zur Klinik, oft muss man sagen, gibt es ja auch eine Hirnblutung, das kann auch sein, ja. Es kann auch sein, dass es ein epileptischer Anfall nur ist und sowas. Das gibt es ja alles. Also das Feld sozusagen, die auch dieses sogenannte Stroke Mimics ist groß. Wenn da alles passt, dann muss relativ schnell entschieden werden. Da wird besprochen auf oberärztlicher Ebene und das ist sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen, dass wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben zu den Kolleginnen und Kollegen der Neurologie auf oberärztlicher Basis auch. Und das ist sehr, sehr vertrauensvoll, das Verhältnis. Und jeder weiß, wenn jetzt zum Beispiel der eine sich unwohl fühlt mit einer Therapieentscheidung, dann wird das nicht einfach durchgezogen, sondern da wird immer noch auch eben auf die Bedenken des anderen eingegangen und, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, arg viel diskutieren gibt es da nicht. Man muss schnell handeln, weil, wie gesagt, da ist tatsächlich immer halt so, time is brain. Dann, wenn die Therapieentscheidung gefallen ist, dann wird der Patient, die nächste große Fachabteilung, die mit integriert ist, ist tatsächlich auch die Notaufnahme, ja, wo alle Fäden zusammenlaufen in dem Fall. Die sozusagen rufen dann die nächste Fachabteilung an, das ist dann die Anästhesie, die auch bei uns einen großen Teil dazu beiträgt, dass das alles schnell und gut verläuft. Ja. Patienten werden dann intubiert, werden dann zu uns in die Angiografie verbracht. Wir starten dann den Eingriff, versuchen dann mit unseren Kathetern und allen möglichen Hilfsmitteln dann diesen Thrombus, der das meistens ursächlich dann ist, zu entfernen, und dann wird er dann auf Intensivstation verbracht. Wiederum auch die Anschlussbehandlung ist ganz wichtig, ja. Man muss auf den Blutdruck aufpassen, man muss aufpassen, dass der Patient nicht nachblutet aus der Leiste und solche Dinge. Also das ist so ein Zusammenspiel aus ganz, ganz, ganz vielen Fachabteilungen, und das ist auch das Interessante, muss ich sagen, weil sonst, wenn das nicht alles läuft, dann wird sehr viel Zeit verloren oder geht sehr viel Zeit verloren. Das merkt man manchmal auch. Also das geht ruckzuck und dann hat man wieder mal eine Stunde verloren, ja, oder auch eine halbe Stunde reicht schon aus.
Und was heißt time is brain? Also wie viel Zeit hat man da so als Interventionsspielraum oder Horizont, sage ich mal?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also früher hat man schon auch gesagt, time is brain. Tatsächlich muss ich sagen, ich bin immer mehr so ein bisschen für time is collaterals. Also es, ich, tatsächlich muss ich sagen, die älteren Damen, die wir dann teilweise haben bei uns, die sind manchmal richtig tough. Ja. Die haben dann einen Großgefäßverschluss und die halten das halt einfach unglaublich lange aus, weil sie halt schon Kollateralkreisläufe haben im Kopf, also Umgehungskreisläufe. Und da muss man sagen, die Thrombektomie hat auch noch die Indikation, auch nach 24 Stunden noch stattzufinden. Anders ist es ein bisschen bei der Lysetherapie. Natürlich bin ich jetzt als Neurologe nicht der Experte, aber man hat ein Zeitfenster von 4,5 Stunden. Es gibt noch ein erweitertes Lysezeitfenster, aber da bewegen wir uns in ganz anderen Sphären sozusagen von der Zeit her. Also 24 Stunden später ist schon ordentlich. Ja, das ist schon was vergangen. Ja.
Und beim Fußballbild zu bleiben, wir haben dich ja eingekauft. Ja. Ja, also aus München. Das ist ja eigentlich sehr umgekehrt immer der Weg. War das der Grund, weil wir eine große neurologische Stroke-Unit hatten, dass wir gesagt haben, wir brauchen auch einen gut aufgestellten interventionellen Radiologen, der das mit uns macht?
Also man muss sagen, ist die interventionelle Radiologie war hier schon sowieso super aufgestellt, muss man sagen. Ja. Und das müssen Sie, also das ist immer so als so eine Sache. Also wenn man sowas als ganz neu irgendwo macht, dann darf man nicht so blauäugig sein und denken, man geht da jetzt hin und macht das dann alleine. Ja, das geht nicht. Also es muss Teamwork sein. Da muss so eine gewisse Struktur da sein. Und das wusste ich. Ich kannte meinen Chef, den Professor Zeringer, habe ich ein großes Vertrauen zu. Wir sind mittlerweile auch Freunde, kann man so sagen. Und das ist einfach ein sehr, sehr enges Verhältnis auch. Man kann sich zu 100% vertrauen. Ja. Und das ist ganz wichtig, weil ein paar Sachen sind einfach wichtig. Es müssen Abläufe stimmen, es müssen Zusagen eingehalten werden bei solchen großen Projekten. Ja. Man muss im gewissen Kostenrahmen arbeiten und alle diese Dinge konnten wir erreichen und es geht einfach nur darum, dass man das sich verlassen kann, dass man effizient arbeitet. Das ist natürlich, geboten immer, aber uns über diese Eckpunkte sozusagen kann man dann eine Perspektive sehen und die habe ich gesehen und deswegen bin ich super gern gekommen. Also, aber mir ging es vor allem darum, da gab es ein Team, das wusste ich, die lernen das total schnell, ja, die haben Bock drauf. Das heißt, man muss auch nachts, das
ist eben, oder?
Ja. Genau, also man kann ja
kein 9-to-5-Job.
Ja, also wie gesagt, es ist halt ein Notfallgeschäft. Man kann sein, dass man manchmal vielleicht gar nicht so viel zu tun hat, dann kann man pünktlich um 4 gehen, ja. Aber das kann halt auch sein, wenn der Schlaganfall kommt, dann bleibt man halt. Und dann bleibt es halt Open End. Das ist ganz klar, genau. Und das muss man sagen, das ist halt hier einfach die Bereitschaft da gewesen. Das habe ich halt gewusst oder auch gemerkt in den Gesprächen auch. Und dann habe ich halt mega Bock gehabt. Und dann hat man das auch jetzt zum Glück auch haben wir echt gut hinbekommen. Und auch, muss man sagen, das ist das Nächste auch, die Wertschätzung der Kollegen, auch der anderen Abteilungen war sehr hoch. Mir wurde sehr viel auch, wie soll ich sagen, auch vielleicht auch so ein bisschen Vorschussvertrauen auch entgegengebracht. Und das war wirklich toll. Also ich bin wirklich bis heute noch sehr begeistert und arbeite sehr gern mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen.
Das sind Erfahrungen, die Stefan und ich auch jeden Tag immer noch machen, auch im schwierigen Fahrwasser, dass wir eigentlich alle ganz pfleglich miteinander umgehen und auch miteinander reden können. Das ist sehr gut. Worauf ich hinaus will, ist es so, dass der Status der regionalen Schlaganfallstation, den wir ja haben im Marienhospital, dir besonders viel Arbeit beschert, im Gegensatz zu anderen Krankenhäusern. Ist das oder mehr Arbeit?
Ja, also man muss sagen, also tatsächlich, ich bin eigentlich froh, wenn wir viel zu tun haben, muss ich sagen. Also ich möchte es eigentlich auch gern und man hat ja immer erst so ein bisschen, wenn man irgendwo wo neu hinkommt. Also ich bin ja sozusagen wieder ins alte Fahrwasser zurück, muss man ja sagen. Aber da mit einem anderen Kontext. Ich wusste jetzt nicht, ich habe mich nie mit den Schlaganfallzahlen beschäftigt vorher als Assistent hier. Ja, da habe ich halt andere Dinge gelernt. Aber natürlich ist es so, wenn man jetzt keine Schlaganfallzahlen hat plötzlich und man würde jetzt hier alles aufbauen und es käme keiner, ja, da muss man schon auch sagen, also der erste Schlaganfall, der kam dann erst Mitte Januar. Da hat man schon so ein bisschen gedacht, so sag mal, haben wir alles hier aufgebaut und dann kommt keiner sozusagen. Ja. Aber das ist halt auch das im Schlaganfall. Man weiß das immer nie. Das kann sein, das kommen 4 auf einmal. Man hat unter Umständen, also das ist jetzt übertrieben gesagt, aber die stauen sich vor der Tür so und man kommt gar nicht zur Rande oder es kommt mal eben 2 Wochen gar nichts. Ja. Aber das hat sich jetzt hier super entwickelt. Also wir sind jetzt wirklich, wir haben jetzt fast 100 Thrombektomien im Jahr. Wir machen auch relativ viele Stents. Auch ein bisschen auf einem guten Weg, muss ich sagen.
Ja, ist toll, gerade die Zahlen, weil ja vieles auch eben, was man häufig macht, macht man gut und was man seltener macht, macht man nicht mehr so gut. So ist unsere Erfahrung zumindest als Nicht-Interventionalisten.
Genau, und das ist, was man sagen muss. Also ich verstehe schon, dass man auch Bock hat, auch manchmal sich zu erholen und sowas. Das soll ja auch mal da sein, ganz gerne, keine Frage. Aber es ist schon wichtig, dass man eine gewisse Anzahl macht, gerade in der Schlaganfalltherapie, weil dann ist die Qualität gut. Das ist einfach so.
Ja klar, ein Grundprinzip der Erfahrung ist, dass man es halt selber machen muss, ne? Kann man halt nicht
beigebracht kriegen. Das stimmt. Ja, und deswegen, also hat alles hier dann zum Glück auch gut gepasst und ich bin sehr froh. Ja.
Und wo ist jetzt, vorhin haben Sie gesagt, da machen wir Lyse oder Thrombektomie. Was ist da der Unterschied? Weil das ja auch für die Patienten oder für die Zuhörer vielleicht interessant ist, die da jetzt nicht so in der Materie sind. So was heißt das? Was machen wir da oder Sie da? Oder?
Genau, also tatsächlich ist es so, dass da natürlich ganz auch wichtig ist, auch wiederum, also da leisten auch die Kolleginnen und Kollegen der Neurologie auch großartige Arbeit, indem sie halt in kurzer Zeit so viel möglich Klinik rausbekommen, wie es geht. Ja? Das heißt, sie müssen auch bei einem Patienten, der nicht richtig sprechen kann unter Umständen, der nicht bei sich ist, rausfinden, ja, wann ist denn das aufgetreten und sowas. Dann müssen sie die Angehörigen eventuell kontaktieren, müssen das kurz rausfinden, müssen dann Vorerkrankungen herausfinden und sowas. Alles relevante Befunde für uns auch. Und dann entscheidet man quasi. Also wenn dann Patienten dann, wenn man weiß, wann das initiale Ereignis aufgetreten ist, und das muss in der Regel innerhalb von 4,5 Stunden sein für eine saubere Indikation für die Lyse. Es gibt noch ein weiteres Lysezeitfenster, wie gesagt, aber 4,5 Stunden so als grober Richtwert, dann kann man quasi medikamentös lysieren. Das heißt, man gibt ein Medikament, das ist sehr stark, das Blut verdünnt, das wird gewichtsadaptiert gegeben. Das heißt, Patienten müssen auch grob geschätzt werden. In München haben wir sogar eine Waage, dass die Patienten erstmal gesagt, okay, jetzt gucken wir erstmal nach dem Bodymass-Index, nee, aber da geht es einfach nur darum, dass man sozusagen den Patient wiegt mit Bett, ja, und guckt, wie viel Medikament man geben kann. Weil, wie gesagt, das Medikament wirkt schon gut. Also es kann auch sein, dass man eine Hirnblutung damit mit produziert, wenn man das nicht richtig dosiert. Und dann ist es so, dass wir quasi als Eltern noch arbeiten. Das heißt, wir haben ein deutlich weiteres Fenster. Wir haben die Möglichkeit, quasi auch bis zu 24 Stunden zu intervenieren. Bei uns, ob wir dann noch mit ins Boot kommen, hängt davon ab, wo die Lokalisation ist. Das heißt, wir haben jetzt einen Großgefäßverschluss. Also das bedeutet in der mittleren Hirnarterie proximal, im sogenannten M1-Segment, ist eine sehr gute Indikation. Distalere, also etwas weiter peripher gelegene Verschlüsse, werden mittlerweile etwas, wie soll ich sagen, diskutiert. Ja, es gibt Studien, die zeigen, dass eventuell weitere distal gelegene Verschlüsse gar nicht thrombektomiert gehören. Ja, da gibt es dann quasi Studien drüber, die gezeigt haben, dass das Risiko eventuell zu hoch ist, es zu machen. Wieder umgekehrt ist es so, dass wir früher gesagt haben, wenn Patienten einen riesen Schlaganfall hatten, auch schon demarkiert, das bedeutet schon, hat schon ein großes Infarkt geschehen, gesehen im CT, dass man gesagt hat, die macht man da nicht mehr. Das lohnt sich gar nicht mehr, dass jetzt Studien gezeigt haben, das kann man eigentlich gar nicht machen. Das heißt, man muss quasi gucken, dass man sogar bei diesen schon weit fortgeschrittenen Schlaganfällen, dass es dann im niedrigen Bereich, aber da geht es dann halt darum, ist er jetzt wirklich schwerpflegebedürftig oder halt leichtpflegebedürftig. Das macht tatsächlich einen Riesenunterschied volkswirtschaftlich, tatsächlich auch. Und auch für den Patienten selber, ja, selbstverständlich. Und das sind halt Sachen, die wir nicht sehen. Das heißt, das ist auch das Thema auf Schlaganfallstationen meistens nicht. Die kommen dann halt in Reha und dann verbessern sie sich halt nochmal. Ja. Das sehen wir halt nicht.
Und wo kommt dieses Zeitfenster her? Also ist das, hat das, das
ja, es sind also alte Studien. Tatsächlich, ich bin kein Neurologe, ja, aber das hat die Lysetherapie geht zwischen viel länger als die Thrombektomie. Ja, das hat ja angefangen. Professor Lindner, der Chefarzt der Neurologie, auch immer viele Dinge auch erzählen, auch weil er es auch miterlebt hat, wie das war, wie das beging, wie es losging, auch mit den Lysetherapien.
Damit ist die Einladung ausgesprochen, Herr
Lindner. genau, ja. Und da ist es halt so, da hat sich schon dahingehend schon viel entwickelt. Ja, man hat da so ein bisschen erst experimentalisiert, dann hat man auch, auch versucht, dann auch mal mit anderen Mitteln diese Thromben rauszubekommen. Mein alter Chef sagte, es gab mal so eine Klobürste, hieß die, hat man auch versucht irgendwie. Das, also wie gesagt, das Device sieht sich aus wie eine Klobürste, man hat also mehr den Thrombus
zu drücken. Ein bisschen kleiner wahrscheinlich, aber sonst.
Ja, genau, also wir bewegen uns schon so Richtung Sanitärbereich sozusagen. Mhm. Ja, also, und aber man hat natürlich dann viel mehr diesen Thrombus zertrümmert und dann halt in alle Ecken des Gehirns geschickt.
Ja. Ja. Ich will jetzt mal ein bisschen ketzerisch fragen. Mhm. Ist es notwendig, wenn ich eine regionale Stroke-Unit habe, dass ich einen interventionellen Radiologen vor Ort habe?
Also tatsächlich ist es so, dass es, also die Stroke-Unit wird ja zertifiziert. Das heißt, es wird ja alles mittlerweile zertifiziert. Ja, und die regionale Stroke-Unit ist ja eine Zertifizierungsbezeichnung, kann man so sagen. Ja, es gibt auch überregionale Stroke-Units. Und es wird so sein, es wird jetzt schon sozusagen erfragt, wie viele Interventionalisten, wie viele Neuroradiologen es gibt. Das wird bei der Zertifizierung angegeben. Und sogar, ob die eine von der Fachgesellschaft vorhandene Zertifizierung auch haben. Das heißt, wir können sozusagen immer noch eine zusätzliche Zertifizierung erwerben. Die wird dann meistens, ist es mit sehr viel Geld vergesellschaftet und dann zusätzlich auch noch mit Prüfungen. Ja. Anders wie manche anderen Fachabteilungen, wo man sagt, man kann eine Bezeichnung erwerben durch reine Anwesenheit, finde ich, macht es unsere Gesellschaft uns nicht ganz so leicht manchmal. Mhm. Also es kostet unverhältnismäßig viel Geld und wir müssen tatsächlich, also es waren fast 2 Stunden Prüfung, wo ich da saß. Okay. Da war eine Kamera von hinten und von vorne und so. Und das war also so, wo ich sagen muss, das ging dann schon, wenn man es halt jeden Tag macht oder gemacht hat. Aber es ist schon anspruchsvoller, muss man sagen. Und das, wie gesagt, als vielleicht bald Forderung.
Moment also noch nicht. Das heißt, könnte sein. Aber wenn ich dich so richtig verstehe, hat das ja einen immensen Vorteil. Und wenn man sich die neueren Studien anguckt, wäre es ja durchaus sinnvoll, wenn ich zumindest die Möglichkeit hätte, auch spät noch zu thrombektomieren. Also wenn ich jemand vor Ort hätte, der das kann und der das auch macht.
Absolut, oder? Absolut. Und man hat ja damals, das kann man sich natürlich streiten, man hat ja eine Struktur gehabt in Stuttgart oder hat weiterhin eine große Struktur im Klinikum Stuttgart. Aber man muss, ich weiß nicht, ob Sie auch oder Sie auch schon kennen, man hat jetzt irgendein Problem und verlegt ins Klinikum Stuttgart. Wie lang das dann manchmal dauern kann. Also es sind Kilometer, Luftlinie 2 Kilometer oder sowas oder vielleicht 3 Kilometer. Und keine Ahnung, also es dauert unsäglich lang. Und dann habe ich halt gedacht, also ich sehe da schon den Grund, dass man das einfach hier im Haus auch anbietet. Und die gerade wir haben so ein Einzugsgebiet von Vaihingen auch und so. Es sind schon relativ große Einzugsgebiete vom Flughafen runter. Also das hat sich schon bestätigt.
Ja, und wir sind sowieso gut. Also unabhängig davon. Also muss man jetzt. Wir machen ja immer ganz gerne Werbung auch für unser Haus hier. Aber nicht gegen die anderen, sondern wir sind halt auch ein Mitbewerber. Der Stefan hat eine schöne Frage aufgeschrieben. Das ist mir gestern Abend auch, als ich dachte, wir sitzen ja morgen zusammen, eingefallen. Schafft die KI den Radiologen ab?
Ja, ganz interessant. Also finde ich auch eine gute Frage, weil das natürlich auch bei uns viele Leute beschäftigt auch, muss man ganz klar sagen. Und wir sind natürlich schon so eine Abteilung, eine stark technische Abteilung, wo man auch schon auch Potenzial sieht. Nun ist es halt so, dass es in der Radiologie schon halt seit mehreren Jahrzehnten so gesehen wird. Ja, also das irgendwie, da wird dann der Radiologe mal abgesetzt und sowas und das wird immer so sein. Und es gibt schon Tendenzen ganz klar dahin. Es hängt aber, und das muss man ganz klar sagen, oft auch an der Qualität der Bilder, ob die KI was mit anfangen kann oder nicht. Ja, das ist halt bei uns so ein bisschen noch das Problem. Es gibt zum Beispiel, die KI wird ja eingesetzt in der Erkennung von Lungenrundherden zum Beispiel. Ja, ganz, ganz klassisch. Ja, dann gibt es die KI wird jetzt eingesetzt zum Beispiel über die Bemessungen von Fettwerten im Bereich des Körpers, ob man dann später irgendwelche Krankheiten bekommen kann. Das ist schon ganz, da sind wir schon ein bisschen im interessanteren Bereich, muss man sagen. Ob sie quasi über Big Data sozusagen herauskriegen kann, durch ganz viele das Einlesen von Daten von allen möglichen Patienten, ob man quasi über solche Biomarker dann, die wir quasi radiologisch sehen können, auf gewisse Krankheiten zurückschließen können. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Mhm. Ja. Die Zukunft, denke ich, die Zukunft der Radiologie, wo man jetzt auch so sehen ist, die ist sicherlich des funktionellen Imaging oder Functional Imaging auf Neudeutsch. Da geht es vor allem darum, wir haben ja immer so einen Status Quo, wenn wir gucken. Also wenn wir uns unterhalten, haben wir halt das Röntgenthorax und da ist halt eine Verschattung, könnte eine Pneumonie sein. So, aber das ist ein Jetzt-Zustand. Ja. Viel interessanter ist es doch zu erfahren, als funktionell zu erfahren, wie verhält sich das? Was ist das von Keim vielleicht sogar? Ja. Auf Schwäbisch gesagt, was ist das von Keim? Ja, so. Und das Gleiche gilt, und das gibt es halt auch schon zum Beispiel, ich bin auch tatsächlich für die Herzbildgebung hier auch so ein bisschen mit zuständig und das koronare Herz-CT hat wirklich auch eine ganz schöne Entwicklung hingelegt, muss man sagen, ja, weil man hat mittlerweile auch schon seit mehreren Jahren auch die Möglichkeit quasi funktionelle Messungen von Stenosen, also Engstellen der Koronararterien zu messen. Das heißt, man muss gar nicht mehr in den Katheter oder auch keine Druckmessung mehr durchführen, sondern kann das quasi durchführen. Bis dato noch an eine hohe Datenqualität, das heißt gute Bildqualität gekoppelt und gleichzeitig aber halt natürlich auch hohe Kosten. Ja. Das heißt, es ist leider noch nicht in der Breite ausgemacht. Aber da, glaube ich, geht's hin, muss man sagen. Und dass man dann den Radiologen an sich ersetzt, vielleicht Stück für Stück, aber er hat dann andere Aufgaben. Das ist eher so eine Überwachung vielleicht. So eher, dass man quasi die Daten, die KI produziert, nochmal überwacht. Das heißt, man braucht wahrscheinlich vielleicht nicht mehr so viele von uns, aber es braucht auf jeden Fall immer noch den Menschen, der nochmal drüber schaut.
Ja. Und den interventionellen Radiologen ja ohnehin. Ja, dass das ein Roboter machen kann, glaube ich, oder? Da, genau. Also das da erleben wir drei wahrscheinlich nicht mehr.
Also da muss man sagen, es gibt schon Interventionsroboter tatsächlich, ja, die führen dann die Katheter, die können vielleicht auch mal zum Beispiel ein Aneurysma im Kopf, also die haben halt die zittern halt nicht, muss man sagen, die haben das halt nicht, ja, aber muss natürlich auch diesen Roboter steuert jemand. Ja, das ist nicht so, dass der irgendwie alleine arbeitet und bis dahingehend noch besser wird, das dauert, glaube ich, schon noch ein Weilchen. Also das wird, also wie gesagt, man weiß nie, gell? Also ich weiß nicht, ob Sie ihr das gesehen habt, diese Roboter, wo getanzt haben, da auf dieser Robotermesse in China, ja. vor März, ist schon beeindruckend, muss man sagen. Also schon beeindruckend. Ja. Oder dieser eine Roboter, der diesen Halbmarathon rennt. Ja, der rennt zwar ein bisschen in die Bande rein und müssen ihn aufstellen, aber ist schon beeindruckend. Yes. Ja. Also da wären wir halt, wenn wir das halt so gemacht hätten, wäre bei uns der Marathon vorbei gewesen, der Halbmarathon.
Ja,
also
definitiv.
Mit dieser Geschwindigkeit, genau, wo da die Dinge gerannt ist. Ja.
Genau. Aber er läuft dann nicht den Marathon unter 2 Stunden.
Ja, genau. Er hat ja auch von der Schule eines gewissen Sportherstellers an. Richtig. Das war natürlich der einzige Grund.
Genau.
Okay. Ja, was mich immer wundert, ist, dass wir Menschen immer anstreben, dass Roboter das Gleiche können, was wir seit 100 Jahren oder seit Millionen von Jahren können. Aber sei es drum, warum brauchen wir den Roboter? Wir sind doch noch da und wir können vor allen Dingen, wir können mit unseren Patienten auch noch reden und empathisch sein. Das kann, glaube ich, ein Roboter oder wird noch lange dauern, bis das kann. Wenn ein Patient bei dir auf dem Tisch liegt, kann man ja auch, glaube ich, so sagen.
Ja,
ist der wach oder schläft er?
Ganz unterschiedlich. Also tatsächlich ist es so, dass die akuten Notfallthrombektomien, also die Verschlüsse im Kopf, Gefäßverschlüsse im Kopf, dass die Patienten, die werden intubiert. Das habe ich, glaube ich, schon vor kurz angesprochen, mit Hilfe der Anästhesie dann auch überwacht. Und da geht es einfach darum, da muss alles passen. Ja, wenn der Patient sich bewegt und man hat einen Katheter in so einem kleinen Hirnast, die Ansätze gibt es, man kann das machen, ja, aber ich finde es schwierig. Also wenn der Patient wirklich hochgradig instabil ist und man ihm keine Narkose zutrauen kann, dann kann man das vielleicht mal machen, aber würde ich so nicht machen. Anders ist es zum Beispiel bei Karotistenz, also wir machen auch die Behandlung der Engstellen der Hirnschlagader. Oder der Hauptschlagader, Halsschlagader, nicht Hirnschlagader, Halsschlagader. Und da ist zum Beispiel so, dass wir halt das in Lokalanästhesie machen. Das heißt, die Patienten sind wach, das ist auch so gewollt. Wir merken dann sofort, da ist jetzt vielleicht dann doch ein Schlaganfall passiert, während wir das gemacht haben. Zum Glück ist das ganz, ganz selten, aber das kann immer auftreten. Und da ist dann so, dass der ganze Eingriff dauert etwa eine halbe Stunde. Ja. Also hängt es davon ab, wie die Gefäßzugang ist. Aber wenn alles normal verläuft, dann haben die Patienten quasi ein kleines Verschlusssystem in der Leiste und können nach 2 Stunden quasi das Krankenhaus eigentlich wieder verlassen oder könnten das verlassen. Ja, die bleiben dann meistens ja noch wegen anderen Gründen. Und das Gleiche ist, dass wir eigentlich alle Eingriffe, die wir machen, erstmal anstreben, in lokale Anästhesie zu machen. Ja, einfach, weil es wesentlich schonender ist und weil die Eingriffe natürlich auch nicht so riesig sind das sind dann schon kleine Eingriffe, die eine große Wirkung haben können manchmal. Das muss man ganz klar sagen. Also bloß sind das alles viel kleiner und alles viel, viel stiller, sage ich mal. Wenn jetzt eine Arterie im Kopf platzt, das blickt erstmal gar keiner. Ja, da steht man da und man sieht, ach, Scheiße. Ja. Und oben ist richtig was los. Ja. Bloß ist es ganz arg still. Das ist nicht so, wie wenn es quasi die Bauchschlagader geplatzt ist und es stehen zwei Oberärzte von der Gefäßchirurgie da, die ganze Anästhesie, riesen Action. Das ist bei uns ganz leise halt. Ja, das heißt also, bei uns ist es eher so ein bisschen, da ist der Patient dann auch leider schwer betroffen oder halt im allerschlimmsten Fall dann muss dann versterben. Ja, aber das ist zum Glück ganz selten der Fall, aber ist halt einfach sehr, sehr weniger dramatisch. In der Akutsituation für uns mega dramatisch, weil wir wissen, was passiert, aber es für andere Leute sehr schwer nachvollziehbar. Ja.
Und wie ist es? Ist es jetzt zum Beispiel so, dass man durch die interventionelle Radiologie quasi auch in Anführungszeichen der Chirurgie so ein bisschen den Boden weggräbt? Also das ist jetzt sehr pessimistisch gesagt, oder gibt es quasi, wenn wir es mal optimistisch formulieren wollen, quasi jetzt durch die interventionelle Radiologie, auch wenn Sie gesagt haben, dass man eben so die Halsschlagader etc. halt aufweiten kann, dass man sich quasi die Invasivität sparen kann, dass man dadurch jetzt eben Sachen oder Erkrankungen behandeln kann, wo man früher hätte operieren müssen? So, was hat sich denn da so in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten vielleicht getan?
Genau, also ich selber sehe mich, natürlich ist man eine gewisse Konkurrenz, aber ich sehe mich da nicht als Konkurrent, sondern ich finde, man muss immer zusammenarbeiten. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, natürlich ist es so, dass durch die starke Entwicklung der interventionellen Radiologie, aber auch andere interventionelle Verfahren, da denke ich, da ist die Kardiologie nicht ausgenommen. Ja, die Kardiologen machen auch wahnsinnig viel interventionell, auch hier im Haus, auf einem sehr hohen Niveau. Und natürlich gibt es dann manche Fälle, die waren früher sicherlich nur durch Chirurgen zu lösen, das ist ganz klar. Aber ich verstehe mich da eher als eine andere Möglichkeit, weitere Therapiemöglichkeit. Und man muss sicherlich sagen, dass die Verfahren nahezu gleichwertig, manchmal vielleicht sogar ein bisschen besser sind. Mhm. Ja, es gibt zur Thrombektomie gibt es kein anderes chirurgisches Verfahren, das muss man ganz klar sagen. Und in der Halsschlagader haben neueste Studien auch gezeigt, dass wir quasi die gleichwertige Alternative haben. Und da muss man einfach nur sagen, man muss miteinander sprechen. Das heißt, man muss quasi sagen, manche Patienten sind besser geeignet für zum Beispiel eine chirurgische Lösung, wenn wir jetzt gerade bei der Halsschlagader bleiben wollen. Und manche Patienten sind zum Beispiel wesentlich besser geeignet für einen interventionellen Zugang. Und deswegen glaube ich nicht, dass man sich sozusagen die Patienten wegnehmen sollte oder in diesem Kontext, sondern auch so, wie wir es machen hier, dass man einfach miteinander spricht und ein bisschen mehr arbeitet, kollegial miteinander arbeitet und dann auch ehrlich ist und sagt, pass auf, ich glaube, das wäre jetzt nichts für mich. Und ich hoffe, ich bin immer so. Und wenn ich nicht so bin, dann bitte schimpfen.
Ja,
und
sagen, zumindest haben wir noch nichts anderes gehört oder beziehungsweise jetzt auch im Rahmen unserer Schandkolloquien noch nichts anderes erlebt. Wir haben ein überregionales Schandzentrum natürlich auch zertifiziert, wo wir mit den interventionellen Radiologen auch eng zusammenarbeiten, was immer eine sehr angenehme Zusammenarbeit ist. Aber vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen, wenn du sagst, ja, wir reden miteinander. Das ist ja auch, es gibt ja wahrscheinlich so Besprechungen, so ähnlich wie Tumorboard oder sowas mit den Gefäßchirurgen, oder? Wie läuft das ab?
Genau, wir haben also jeden Dienstag ein Gefäßkolloquium, und das ist wirklich auch so, da werden dann Fälle angemeldet. Es sind meistens tatsächlich auch viele gefäßchirurgische, angiologische Fälle auch, und da wird dann quasi besprochen, auch viele Beine tatsächlich, also Engstellen in den Beinen mit Schaufensterkrankheit, aber auch alle möglichen Veränderungen, zum Beispiel auch Gefäßaussagungen an Nierenarterien, Milzarterien, solche Dinge gibt es auch, die sind nicht so häufig, also dass man auch mal so andere Krankheitsbilder noch sieht, die man auch interventionell behandeln kann oder auch chirurgisch behandeln kann. Und dann bespricht man halt das weitere Vorgehen. Und oft ist es halt tatsächlich so, so ist es zumindest bei uns so, dass wir dann immer beide Seiten sehen. Ja. Und es gibt natürlich auch solche historisch gewachsenen Kompetenzen, die dann natürlich auch manchmal schwierig sind, auch manchmal abzugeben. Das ist ganz klar. Da fühle ich auch mit manchmal mit den Kollegen von der Chirurgie. Und da will ich aber auch nicht immer dazwischen gehen. Ich finde, es ist wichtig, dass man das selber so erkennt, dass vielleicht auch die andere Möglichkeit da ist und dass die vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und meiner Erfahrung nach ist es einfach so ein bisschen ein Prozess. Das dauert einfach so ein bisschen. Und man kann das nur immer wieder anbieten, eine hohe Qualität bieten. Das ist meine Erfahrung. Und dann kann man da gut mit klar und hat immer auch, jeder hat dann genügend Fälle.
Ja, sowas gar nicht gemeint. Es ging nur, weil früher ja so ein bisschen die Diskussion zwischen der Herzchirurgie und den Kardiologen bezüglich der Katheterisierung etc. Ja. Und ich glaube, was man halt generell sagen kann, ist, es geht da immer um die bestmögliche Therapie für den Patienten. Ich glaube, das ist hier von jedem Mitarbeiter das Ziel. Ja. Und es ist ja auch schön, dass man da dann quasi Patienten individuelle Lösungen anbieten kann, wo man halt sagt, auch wenn der Patient sagt, ich möchte mich jetzt aber eigentlich nicht groß operieren lassen, dass wir eben auch andere Therapieverfahren anbieten können. Das ist ja letztendlich, worum es geht.
Ja. Genau so ist es. Und da muss man sagen auch, dass, wie gesagt, hier in diesem Fall ja auch diese Möglichkeit besteht. Und das auch wirklich, wirklich schön ist, dass es die Möglichkeit gibt. Weil das gibt es natürlich auch nicht überall. Ja, so, da möchte ich auch nochmal, was Sebastian gesagt hat, darauf ansprechen. Wir haben ein dreifach zertifiziertes Gefäßzentrum hier. Das gibt es in Baden-Württemberg vielleicht ein paar, ja, eine Handvoll. Ja, und diese Synergien, die muss man nutzen. Das sehe ich so. Also jeder hat irgendwie mal so eine Lücke oder auch wo man so ein bisschen so eine Expertise braucht von einem anderen Kollegen und einer Kollegin. Und da ist man einfach froh, dass man sie hat. Ja, und deswegen bin ich wirklich auch froh, dass wir das hier so gut im Griff haben miteinander, muss ich sagen.
Ja, es ist wirklich, es ist auch nicht von Zufall abhängig, dass wir miteinander reden, sondern es ist tatsächlich institutionalisiert bei uns, dass es eben diese regelmäßigen Besprechungen gibt. Abgesehen davon, dass wir auch alle ganz gut miteinander umgehen können und reden können, das ist tatsächlich, das ist schon toll. Mich interessiert jetzt mal, wenn ein Patient jetzt sagt, ja gut, ich habe eine Schaufensterkrankheit, jetzt will ich mich, das hört sich alles ganz gut an, was die da gerade so schwätzen, jetzt will ich mich vorstellen. Hast du eine Idee, wie es abläuft? Und eine Frage, wenn ich mir so eine Stenose am Bein, eine Engstelle am Bein aufdehnen lasse, tut das weh?
tatsächlich ist es so, dass wir die Patienten eigentlich immer erst als Zweiter sehen. Das heißt, wir sind keine bettenführende Station. Ja, das ist bei uns so. Es gibt Krankenhäuser, das ist anders. Da haben die Radiologen tatsächlich auch Betten. Ja. Wir sind quasi hier, also reiner Dienstleister, muss man sagen. Wir sind trotzdem unsere Patienten, das ist keine Frage. Wir gehen auch dorthin und wir besprechen auch mit den Patienten. Aber die Patienten werden vor- und nachbetreut durch zum Beispiel die internistischen Ärztinnen und Ärztinnen.
Die Angiologie, genau.
Oder auch durch die Gefäßchirurgen, genau. Und dann ist es halt so, dass wir dann die Patienten dann, wir kriegen einen Anruf, meistens aus der Gefäßchirurgie oder Angiologie. Wir haben dann einen Patienten, der hat folgendes Krankheitsbild und dann kommt er zum Aufklärungsgespräch und dann besprechen wir das. Ja, dann sag mal halt, wie es abläuft und so. Und ist es so, um die zweite Frage einzugehen, das besprechen wir immer mit dem Patienten natürlich auch dann, weil das eine der Fragen ist, habe ich Schmerzen dabei? Und wir sagen, wir machen das nur lokale Anästhesie und sagt, oh, ich hätte gern doch eine Vollnarkose. Ja, sagen wir, das geht nicht. Wir können ja nicht bei jedem Patienten eine Vollnarkose anbieten. Das geht nicht einfach, ja. Und dann muss man halt, es ist dann wiederum unsere Aufgabe, den Patienten auch so eine gewisse Sicherheit vermitteln, auch eine gewisse Kompetenz vermitteln, dass das auch ohne Vollnarkose geht und dass er nicht diese angesprochenen Schmerzen hat. Weil, das muss man ganz klar sagen, es hängt natürlich immer davon ab, du kennst dich ja auch aus mit der PAVK, mit der Schaufensterkrankheit, es gibt gewisse Stadien. Stadium 3 und 4 geht meistens schon mit ganz schönen Schmerzen einher und zwar dauerhaft. Das heißt, die Patienten, das sind jetzt nicht die Entspanntesten, die daherkommen und sagen, hey, hallo, gut, meinen Sie, sind oft mal Raucher, das muss man sagen. Aber trifft sie, wenn sie nicht da sind, sind sie beim Rauchen. Also so muss man sagen, aber sie sind halt, die sind nicht entspannt. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, ja, weil die haben permanent Schmerzen. Ja, und das muss man einfach als behandelnder oder auch dann behandelnder Arzt wissen. Man muss einfach dahingehend sagen, die sind nicht immer so. Ja, die sind einfach, die haben ein Problem, die haben Schmerzen. Deswegen muss man auch manchmal nachsichtig sein. Das fällt einem selber schwer, weil man hat auch die Bude voll, es kommen vielleicht noch mehrere Aufklärungen und gerade die individuell, also das Individuum quasi, wo er vor ihm steht, hat es Bedarf und das muss man jetzt, diesem Bedarf muss man gerechtfertigt werden. Ich glaube, es ist bei euch wahrscheinlich noch viel mehr noch der Fall, ja. Also, weil ihr noch viel mehr intensiveren Kontakt habt. Und dann müssen wir halt quasi sozusagen das vermitteln, dass wir das hinbekommen, lokale Anästhesie, dass wir Möglichkeit haben der Schmerztherapie während des Eingriffs. Ja, weil bei uns ja auch wichtig ist, dass der Patient ruhig liegt. Ja, das soll nicht die ganze Zeit ein Hampelmann machen. Ja, das ist ganz wichtig, ja. Und das denke ich, das ist die Herausforderung, die wir auch haben. Ganz klar.
Ja. Und wie ist es mit Radiologie oder so Röntgenbildern, sage ich mal, verbindet man ja auch immer eine Strahlung und das heißt da, oh, bloß kein Röntgenbild oder bloß kein CT, weil dann viel Strahlung und alles schlecht und oh Gott bewahre. Wie hat sich da irgendwas getan? Also sind quasi, also gut, wir werden jetzt nicht mehr die Strahlenbelastung haben wie damals Herr Röntgen in Würzburg, aber
und Physiker nicht, Schuhgrößen, gell, war das noch.
Genau. Ja. Oder, aber hat sich da irgendwas getan oder wie sind denn so die Strahlenbelastungen? Gibt ja immer diese Vergleiche mit so und so viel Transatlantikflüge etc.
Ja, das werden wir natürlich auch oft gefragt und man muss sagen, die Dosis hat massiv abgenommen. Also die Hauptbelastung, die weiterhin ist, wenn man sich jetzt so anschaut, wie die Bevölkerung strahlentechnisch belastet wird, dann sind es tatsächlich CT-Untersuchungen, das muss man sagen. Also CT ist schon ordentlich was draufknallt, muss man sagen. Und gibt es auch massive Entwicklungen. Also wenn man das jetzt, das kann man nicht mehr vergleichen zu den ersten CTs, die man hatte. Also wir haben jetzt mittlerweile Low-Dose UHR, das heißt Ultra High Resolution, CTs von der Lunge, die sind fast genauso viel wie ein Röntgen-Thorax. Ja. Da fehlt nicht mehr viel, dann haben wir das erreicht. Ja. Und da muss man sagen, bei der 3D-Auflösung, die man dann hat und bei den vielen Informationen, die man da mehr hat, wird man natürlich immer einen CT dann irgendwann machen. Ja, muss man ganz klar sagen. Ja, dahin geht es auch. Und wir haben jetzt zum Beispiel allein durch Softwarelösungen, und da muss ich noch eine kleine Anmerkung noch machen zur KI, in der Software, zum Beispiel der Nachbearbeitung von Bildern. Ja, das ist ja so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel in einem CT oder einem MRT Bilder machen, dann sind es erstmal Daten. Ja, das ist erstmal Daten generiert. Eine Riesenflut an Daten. Und die kann man halt bearbeiten und zwar massiv. Und das kann die KI ganz schön gut, muss man sagen. Ja, da gibt es natürlich ganz schöne Möglichkeiten, das zu machen. Und oder wenn man ihr die Aufgabe gibt, sozusagen da manche Dinge zu bearbeiten. Und da ist zum Beispiel, kann man halt, wenn man zum Beispiel sagt, man strahlt halt viel weniger, hat man halt schlechtere Daten und kann aus diesen schlechten Daten noch richtig gute Bilder machen. Das ist sozusagen so ein bisschen auch der große Vorteil, glaube ich, oder auch der Trend, wo es hingeht. Ja.
Und wie viel jetzt, also, dass man so einen Vergleich hat, also was entspricht quasi der oder was ist der Strahlenwert, den ein Röntgenbild verursacht? Was ist der Strahlenwert so in etwa, der durch ein Low-Dose-CT verursacht? Also so, dass man es so ein bisschen einordnen kann. Also jetzt nicht irgendwie so völlig absurde Einheiten, wie es die Amis haben, also Budweiser pro Friedensadler oder sowas.
Nee, genau. Nee, ich denke so, also der wird immer dieser Transatlantikflug wird ja immer genannt, ja. Und da sind wir, denke ich, so beim Röntgen-Thorax immer dabei, vielleicht zwei Röntgen-Thoraxes von einem Transatlantikflug, so ungefähr, ja.
Okay. Ich war letztens in einer Ausstellung in der Völklinger Hütte, da ging es um Radiologie und da fand ich es ganz spannend. Da hing tatsächlich ein Bild aus der Anfangszeit der Radiologie, wo eine Schwangere geröntgt wurde. Das Kind war im Mutterleib dargestellt. Mhm. Das würde man natürlich heute nicht mehr machen, hoffentlich. Jetzt kommt ja immer das MRT dann ins Spiel, wenn wir sagen, strahlenfrei. Warum machen wir nicht nur MRTs?
Genau, gute Frage. Das ist tatsächlich auch was, wo ich, wo wir als Radiologen immer so sagen, ja, warum ist jetzt wieder ein MRT angemeldet? Ja, aber da ist auch ganz wichtig, dass man miteinander spricht, ja. Das MRT ist eine sehr gute Diagnostik, wenn man eine explizite Frage hat zu einem expliziten Organ. Das heißt, wenn ich zum Beispiel frage, ist das jetzt eine Metastase in der Leber, ja oder nein? Dann ist das MRT super, dann kann man nämlich ein MRT von der Leber machen, das ist wunderbar. Das MRT eignet sich nicht so gut, um große Organe großflächig zu untersuchen. Also heißt Screening-Untersuchungen, ich weiß, das wird angeboten in Kliniken, ja, oder auch in Praxen auch, aber ist tatsächlich nicht so gut geeignet, muss man sagen. Ja. Wesentlich besser, um große Körperteile schnell zu scannen, weil auch eine hohe Auflösung ist das CT. Ja. Sie haben das viel schneller, es geht viel wesentlich schneller, es ist wesentlich höher aufgelöster, aber es können Fragen bleiben. Und diese Fragen, die kann man dann zum Beispiel mit einem Kernspin gut bearbeiten. Das Gleiche ist zum Beispiel im Kopf. Die CT vom Kopf ist wunderbar. Man hat es in wenigen Sekunden einen guten Überblick. Man kann hervorragend ausschließen, ob ich jetzt einen größeren Schlaganfall habe oder eine Blutung. Was ich nicht so gut kann, sind chronisch degenerative Veränderungen zum Beispiel im Kopf angucken. Da sehe ich dann nur ganz, 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 ganz späte Zeichen. Ja. Das heißt also, hier auch ist das Kernspin wunderbar geeignet, um speziellere Fragestellungen zu beantworten von einem Organ. Ja. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Gelenke. Ja. Das ist wunderbar geeignet. Sehnenstrukturen sehen wir ganz schlecht im CT. Ja, die Auflösung ist zwar hoch, aber wir haben eine relativ schlechte Diskriminierbarkeit zwischen den Geweben. Das ist im Kernspin exzellent. Ja. Das heißt, da können wir gut sehen, zum Beispiel, wenn wir jetzt ein CT sehen, da ist das Knie wunderbar, man sieht vielleicht einen großen Arguss, dann macht man lieber noch einen Kernspin, sieht man da schon einen Kreuzbandriss oder sowas. Genau. Das heißt also, das Kernspin ist sozusagen immer muss ein Add-on sein. Es darf nicht die primäre Diagnostik sein. Jetzt werden mich manche steinigen und sagen, ja, machen wir doch Schlaganfall MRT first. Bin ich kein großer Fan davon, muss ich sagen. Das gibt's auch, weil ich finde, es verzögert. Manche sagen, das kann man doch schnell machen und sowas, aber das ist einfach meines Erachtens verzögert, dass wenn man ein CT hat, die Strukturen hat, dass das CT direkt neben der Notaufnahme steht. Ich glaube, das ist...
Dauert schon länger eine MRT-Untersuchung als ein CT.
Ja, oder? Ja. Man muss sagen, wir sind auf gutem Weg. Die MRT, auch das kann man eigentlich ganz sagen, die Messzeiten haben sich deutlich verkürzt, auch durch Nachverarbeitung der Daten, das muss man schon sagen. Die Probleme, die wir haben im Krankenhausbereich, ist, dass natürlich wir nicht immer diese 0815-Patienten haben. Die Patienten sind bei uns in der Regel nicht gehfähig, sondern die kommen halt im Bett, dann muss man sie umlagern. Ja, dann haben die Patienten irgendwelche Drainagen noch dran, die irgendwelche Metallgegenstände haben. Dann muss man diese Drainagen, dann hat man sie irgendwelche Herzklappen noch, dann muss man die erstmal abklären. Diese ganzen Prozesse, die brauchen viel mehr Zeit, als wahrscheinlich danach dann das Scannen. Aber das muss man einfach auch so ein bisschen bedenken, dass wenn dann da ein Metallgegenstand mit reinkommt, kann unter anderem die ganze Untersuchung kaputt sein oder das Gerät kaputt sein oder der Mensch da drin kaputt sein. Also das muss man einfach so ein bisschen wissen, dass das Klientel, weil es heißt, warum macht er nicht einfach 20 Wirbelsäulen? Ja. Das ist der Grund. Wir haben Fragestellungen, zum Beispiel Fragestellungen zu Leber, teilresizierten Lebern, was ist noch übrig geblieben vom Tumor, wie sieht es generell aus? Ist es da die Pankreasraumforderung eher maligne oder nicht maligne? Kleinste Raumforderung muss man sich genau angucken. Also die Fragestellungen sind schon etwas spezieller und das braucht einfach ein bisschen mehr Zeit.
Wenn du jetzt Metall angesprochen hast im MRT, ich habe mal gehört, auch großflächige Tattoos können Verbrennungen auslösen im MRT, ist das so?
Das ist tatsächlich so, ja. Also es kann passieren. Es gibt auf jeden Fall Berichte darüber, durch die Metallpartikel da drin. Wie gesagt, ich habe es selber nie erlebt, aber es ist wohl möglich.
Ja. Okay. Wenn wir jetzt, Gesundheitssystem redet immer über Kosten, jetzt ja natürlich ganz besonders. Wenn du jetzt sagen würdest, ist die Radiologie ein großer Kostenfaktor?
Die Radiologie ist auf jeden Fall ein großer Kostenfaktor, weil sie sehr energieintensiv ist. Und leider ist es so, dass die ja, die Energiepreise sehr, sehr hoch sind. Das heißt, das ist das, was auch die niedergelassenen Radiologen stark bemerken, ja, dass die durch hohe Energiepreise steigen die Kosten massiv. Ja. Also die Geräte brauchen einfach viel Strom, die brauchen viel Energie. Gleichzeitig ist es so, dass wir mittlerweile gerade im interventionellen Bereich Verfahren anbieten, die, da muss man sagen, das sehen wir eher auf der Sonnenseite des Gesundheitssystems, wie es momentan ist, sehr, sehr vergütet sind. Das heißt, wir haben quasi hier viel Potenzial, auch diese hohen Kosten, die wir verursachen, auch wieder auszugleichen auf anderem Wege. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden, das ist wahrscheinlich eine andere Sache, da sind einfach die Zahlen, es gibt nicht so viele interventionelle Radiologen, wie es halt niedergelassene Radiologen gibt, die halt viel des Tagesgeschäft wegschaffen sozusagen.
Hast du eine Idee, was so ein CT oder MRT so Pi mal Daumen kostet?
Muss man sagen, ist ein bisschen wie beim Porsche, ja, also wenn Porsche kaufen können sich vielleicht ein paar, aber unterhalten ist Wahnsinn, ja, muss man einfach wissen, ja. Ich bin selber kein Porsche-Fahrer, aber ich kenne das von ein paar Leuten und genauso ähnlich ist es mit den Geräten. Ja, das heißt also, das ist nicht dabei geblieben, einmal was zu investieren. Und da ist es halt so, dass man beim Kernspin so ein bisschen, auch gibt es unterschiedliche Qualitäten, ich sage mal grob 1 Million, ja, bei einem Kernspin. Beim CT gibt es günstige CTs mit 52.000, das sind sehr günstige, kleine CTs. Aber gibt es auch krasse CTs, die neuesten, die kosten auch dann eher Richtung 57 bis auch über 1 Million dann auch. Ja. Genau. Ja, aber ich denke, so ein bisschen CT ist schon etwas günstiger, ja, auf jeden Fall.
Und ein Bild, wie teuer ist ein CT-Bild? So, also oder ein MRT-Bild oder?
Gute Frage. Also tatsächlich, das kann ich gar nicht genau sagen. Ich kann so grob sagen, was wir so in Rechnung stellen für einen CT ungefähr, so ein normales CT, um die 200 bis 300 Euro und das Kernspin ungefähr das Doppelte. Ja. Okay. Aber das sind ganz grobe Richtwerte. Ja,
nee, genau. Klar, und also man muss ja ehrlicherweise sagen, also das ist ja schon die Indikation zur Untersuchung, wird ja immer zum einen vom anordnenden Arzt geprüft, dann nochmal von den Radiologen geprüft. Also das hat ja schon immer Sinn und Verstand, wenn man das macht. Und es ist ja schon so, dass wenn man eine gute Diagnostik macht, dass man auch schneller zur Diagnose kommt und dann die Erkrankung besser behandeln kann. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir einfach immer, wie es auch gerne von der Politik dargestellt wird, Krankenhaus ist nur teuer, wir schmeißen das Geld mit beiden Händen raus. So ganz so funktioniert es nicht, Frau Waken, ne?
Genau, aber das muss man ganz wichtig. Also ich denke, also insgesamt ist es, was ich auch nur nochmal auch appellieren kann, auch ist auch das, was wir auch versuchen, ist, dass man die Mittel, die wir haben, die sind schon, glaube ich, ordentlich, muss man sagen. Ja, also wir haben quasi jetzt ordentliche Mittel, mit denen wir ganz schön viel machen können. Aber die müssen gut eingesetzt werden. Und das ist, glaube ich, das, wo wir auch nochmal eine persönliche, also da sehe ich zumindest meine persönliche Verantwortung auch darin, die Mittel richtig einzusetzen und auch verantwortungsvoll einzusetzen. Ja, das ist ganz, ganz, ganz klar. Auch in der heutigen Zeit, wo es ja auch um viele Dinge geht, da sind wir jetzt ja im Krankenhaus nicht alleine. Das betrifft alle Krankenhäuser in ganz Deutschland. Es ist einfach ein Kostendruck da und es wird so nicht, man wird es halt diesen Status quo nicht immer halten können. Deswegen müssen wir versuchen, sozusagen das, was wir können, für die, die es brauchen, die individuelle Therapie anzubieten, ohne dass wir quasi sozusagen halt alles jedem anbieten können, sozusagen. Ja. Wo es vielleicht auch gar nicht notwendig ist, muss man sagen. Das muss man einfach klar sagen.
Stoppen, denken, handeln, wie ich immer sage.
Ja, genau.
Ja, also ich glaube, dass das tatsächlich ein guter Einwand ist, dass wir ressourcenschonend umgehen müssen und natürlich auch diskutieren müssen, was können wir uns oder was wollen wir uns in Zukunft an Gesundheitsfürsorge leisten, weil die Entwicklung schreitet fort. Ich glaube,
also man muss sagen, das ist eine sehr, sehr ethische Frage auch. Da will ich auch gar kein Richter sein oder sowas. Ja, also bloß so, man muss sich überlegen und es wird noch viel leistungsfähigere Diagnostik geben in Zukunft. Es wird noch viel leistungsfähigere Tools geben zur Behandlung. Das muss man wissen. Die werden alle auch dementsprechend teuer sein und die werden den Leuten viel bringen auch wahrscheinlich. Aber man muss halt wissen, wann man es wo einsetzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst wird es nicht lange gut gehen, muss man ganz sagen. Ja.
Ganz persönliche Frage. Wieso wird man Radiologe?
Also tatsächlich mein Vater auch Radiologe gewesen. Okay. Ja.
Familie vorbelastet.
Ja, genau, ja, okay. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass ich das auch mal machen, muss ich ehrlich sagen. Ich war eher tatsächlich auf der Schiene Ophthalmologie, also Augenheilkunde. Ich fand das total toll. Und ich hatte dann das Gefühl, dass ich wollte da gerne immer operieren. Ich fand es ganz, ganz cool da im Auge, muss ich sagen. Also es war mega, mega, mega klein auch, aber ich fand es wirklich echt, echt interessant. Und in Tübingen, da, wo ich studierte auch, da war das wirklich auch richtig cool, auch muss man sagen. Hätte ich es gern gemacht auch, aber ich habe gemerkt, es ist extrem abhängig. Deswegen ich leide da manchmal mit den jungen Chirurginnen und Chirurgen mit, von dem, der dir das beibringt. Und der hatte ich halt ganz schön, oder diejenige hatte ich ganz schön in der Hand. Ja, das heißt, es ist leider immer noch so, dass da das die die Ausbildung halt immer noch gekoppelt ist an gewisse Sympathien des dir Vorgesetzten oder sowas. Und ich wollte halt irgendwie das so machen, dass ich davon nicht abhängig bin. Und da habe ich tatsächlich in der Radiologie die größte Chance gesehen und habe dann auch da gesehen, es gibt diese interventionellen Verfahren, die ich schon erlernen wollte auch. Und da war das am besten. Man kann in der Radiologie natürlich auch vieles einfach anlesen, das muss man sagen. Man kann, wenn es jetzt nur darum geht, einen hohen Wissensstand zu haben, kann man den einfach erwerben. Das muss man sagen, das ist unabhängig von dem Vorgesetzten und kann trotzdem dann auch viel sehen auch, ja. Aber schlussendlich dann bei der interventionellen Radiologie war es dann auch so, dass ich hier natürlich ein riesen Glück hatte dann, dass auch dann jemand da war, mit dem man das dann auch gut machen konnte und dem auch viel, wo man auch dann viel machen durfte, muss man sagen, ja.
Wenn jetzt junge Menschen, die uns zuhören, sagen, oh, ja, interventionelle Radiologie, das wäre vielleicht was für mich nach dem Studium, wie geht man vor?
Genau, also ich kann erstmal jedem nahelegen, das zu tun. Es ist ein wunderbares Fach. Ja, man hat einen extrem, extrem guten Ausgleich. Ja, ich sage immer so, wir Radiologen sehen vielleicht das Tageslicht nicht so sehr während der Arbeit, aber wir sehen es dann viel früher als alle anderen.
Ja, also wundern Sie sich, wenn man Herrn Professor Zeringer mal fragt, wenn ich ihn das nächste Mal treffe.
Ja, aber darf sich wundern, wenn man braune Radiologen sieht. Ja, genau. Nein, aber Spaß beiseite. Also natürlich ist es so, dass es ein schönes Fach ist. Es hat, ich denke, es hat mehrere Vorteile. Einfach dadurch, dass man, man hat diesen interventionellen Part, man kann das machen, wenn man es möchte, wenn man es verfolgen möchte. Der Bedarf ist da. Ja, es muss noch jemand finden, der einen damit dahin ausbildet. Man muss ein bisschen Geschicklichkeit auch mitbringen. Das ist sicherlich so. Das liegt nicht jedem. Das ist einfach so wie alles. Ja. Und aber man kann vieles lernen, wie alles. Man kann vieles lernen und man hat, wie gesagt, die Arbeitszeiten sind so eine Sache. Ja, man hat die Möglichkeit zum Beispiel auch vollkommen remote zu arbeiten. Ja, das gibt's. Ja, das gibt's auch Stellen. Das heißt, man kann das auch mit Familie, Beruf, ist ja heute ein ganz wichtiges Thema, gut vereinbaren. Und wenn man möchte, da auch wirklich eine richtig gute Zeit haben, ja, muss man sagen. Und wir haben einen sehr, sehr hohen Frauenanteil innerhalb der Medizin, aber nichtsdestotrotz ist es bei uns auch sehr beliebt, auch als unter Frauen, ja, muss man sagen.
Das heißt, man muss als Radiologe nicht automatisch quasi irgendeinen Deal mit einer Pharmafirma machen, damit man an Vitamin D kommt.
Nein, gar nicht. Nein,
wenn man die Sonne nicht mehr sieht.
Nein, und ich glaube auch, ich will da jetzt auch zum Beispiel auch keinem leitenden Chirurgen oder Chirurgin zu nahe treten. Da hat auch dort ein Umdenken stattgefunden. Ganz klar. Ja, man merkt ja, wenn man keinen Nachwuchs hat, man muss den Leuten was beibringen. Das ist ganz klar. Aber da, ich glaube, es ist auch dem geschuldet, dass natürlich die Angriffe auch, da geht es halt auch immer um was. Das heißt, es ist immer schwierig, Leute heranzuführen. Ja, ja. Und dann gehen die Leute wieder weg und sowas. Ich verstehe das. Ich kenne das auch, dieses Gefühl, man hat jemand was beigebracht und dann geht diejenige oder derjenige geht. Aber da muss man sich von frei machen, glaube ich. Das ist einfach so, dann kann man sagen, oh, der hat vielleicht was gelernt oder diejenige hat was gelernt hier und macht es dann dort oder hilft dann einem anderen Patienten dort oder so, ja, oder wo auch immer man hingeht. Also ich glaube, das muss man einfach so sehen.
Würdest du sagen, wenn jetzt jemand sagt, ja, finde ich gut, aber Physik hat mich immer total gelangweilt und IT, wenn du das eben so angesprochen hast, ist auch nicht so mein Ding. Würdest du sagen, das braucht man unbedingt als Radiologe so ein gewisses technische Affinität, bisschen physikalisches Verständnis? Oder sagst du, ja, das lernt man mal und dann vergisst man das auch ganz schnell wieder?
Also ich glaube, man muss so ein bisschen, wie soll ich sagen, man muss so ein Fummler muss man schon sein, muss ich sagen. Ja, also man muss Geduld haben.
Im positiven Sinne.
Man muss Geduld haben vor allem. Man muss ein bisschen Geschick mitbringen. Also ich war in Physik grottenschlecht, muss ich sagen. Ich war auch in Mathe keine Leuchte, muss ich sagen. Ich habe viel mehr Sprachen, ich war viel besser in Sprachen. Sport war ich gut. Habe auch das weiterhin immer gemacht, immer Leistungssport gemacht und sowas. Und da habe ich eher meine Erfüllung gesehen. Ich glaube, das ist nicht wie alles. Also man muss sagen, wenn man sich so, das ist leider das, was wir ein bisschen haben. Wir haben immer noch so ein bisschen dieses Gap zwischen der Klinik, die man dann macht, oder in der Vorklinik, also wieso die Klinik auch und so, dann zum eigentlichen Beruf. Da ist irgendwie schon ein riesen Schritt.
Ist, glaube ich, in allen Fächern so.
Das ist gestern so ein bisschen, also ich glaube, das geht Ihnen euch auch so. Und das ist halt so die Sache. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, weil sonst muss ich sagen, wenn man dann direkt einsteigen könnte, super Beruf, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Ich möchte auch nichts anderes machen. Hast du noch eine Frage?
Nee, ich glaube, wir haben auch.
Eine ganz wichtige Frage: ja, Wiesen oder Wasen?
Also auf jeden Fall Wiesen, muss ich sagen.
Sehr gut.
Ja,
Stefan ist zufrieden.
Ich kann auch sagen, eine kleine Anekdote. Ich habe natürlich meine Frau auf der Wiesn meine damalige noch nicht Frau auf der Wiesn kennengelernt. Das heißt, wir haben so ein bisschen spezielle Beziehung zu dem Fest.
Okay, ja klar.
Wir haben jetzt auch dann, waren letztens auch am Jubiläum dort gefeiert auf der Wiesn. Das ist also wirklich fantastisch, muss ich sagen. Ja. Also kann ich jedem empfehlen, da mal hinzugehen. Übernachten während der Wiesn ist ein bisschen teuer, muss man sich überlegen, vielleicht hat man irgendwie Freunde, Freundinnen dort. Das kann ich jedem empfehlen.
Es Fest. Sollen ja auch ganz viele Menschen Open Air schlafen in München um die Jahreszeit, habe ich mir sagen lassen.
Ich meine, das kann zu Verkühlungen führen.
Ja. Ich würde vor allem die Hügel und die Wiesen um das Festgelände nicht empfehlen. Die werden immer regelhaft gedüngt.
Da spricht der Infektiologe. Ja, schön. Vielen Dank dir. Es hat wieder echt viel Spaß gemacht. Standardmäßig letzte Frage ist immer, was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Spontan.
Tatsächlich hat sich ein bisschen verändert. Früher hätte ich gesagt, ich nehme ein Buch mit. Auf jeden Fall. Ein Getränk würde ich beibehalten. Jetzt würde ich kein Buch mehr mitnehmen. Jetzt würde ich wahrscheinlich irgendein Spiel oder sowas mitnehmen, wo ich mich ein bisschen beschäftigen könnte. Und dann auf jeden Fall was zum Schwimmen. Also dort Boot, vielleicht ein Boot noch. Ja.
Aber kein Radiologiebuch.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich beschäftige mich tatsächlich privat viel mit dem Garten und mit Sport.
Gut, schön.
Also deswegen habe ich da.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ja, ich hoffe dir auch ein bisschen. Möchtest du noch irgendwas an die Hörerschaft loswerden?
Ich wollte mich auch noch kurz ganz herzlich bedanken für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dass dem Podcast alles Gute, dass es auch weiterhin so läuft und dass ihr erfolgreich seid. Und allen im Marienhospital herzliche Grüße und ich hoffe, allen geht's gut und bleibt dran.
Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr Ideen habt für zukünftige Podcasts, schreibt uns. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns auch oder erzählt es eurem Friseur. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Tüdelü.